Vater, wir danken dir, dass du uns einen Platz geschaffen hast, nicht an deinem Herz, wo wir können zur Ruhe kommen, wo wir können mir sein, Herr, wo wir unser Herz dir können zu Füßen legen und dich können bitten, Herr, dass du das Herz nimmst und dass du damit machst, was dir gefällt und dass du uns so dienst und uns hilfst, Herr, in die Situation, in der unser Herz gerade ist, Herr, reinzureden, reinzuwirken und uns zu nehmen und fest an dich zu ziehen und heil zu machen und freizusetzen, wo nötig. Uns neue Erden und ausrichten, Herr, was auch immer. Ermutigen, Herr. Danke gibt es den Ort. Und danke darf das auch der Moment da jetzt, heute Morgen, in dieser Kirche sein, miteinander. Herr, danke vielmals. Danke vielmals. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Mein Name ist René Hillen, wer mich nicht kennt. Ich bin Gemeindeleiter hier. Schön, dass ihr da seid. Für alle, die ich kenne, alle anderen würde ich gerne kennenlernen, wird heute schwierig. Ich darf noch Geburtstag feiern im Anschluss. Ich habe nicht heute Geburtstag, keine Angst, Gott sei Dank nicht. Ich bin nicht das Geburtstagsbiest, das sich wahnsinnig freut über das, dass einmal alle zum Geburtstag gratulieren. Ich bin Ihnen gerne im stillen, kleinen Rahmen von meiner Familie am Gratulieren und auf das feiern und auf das freue ich mich heute. Also es ist schon ein paar Tage her, dass ich Geburtstag hatte. Es soll niemand nach meinem Alter fragen. Ich sage immer das Gleiche. Ich fühle mich wie 20. Außer am Morgen früh um 5 Uhr, wenn ich den ersten Schritt zum Bett ausmache, merke ich, dass ich jenseits von der 50 bin. Und in meinem Herz fühle ich mich wie 15. Ich habe ständig immer noch irgendwelche Flausen im Kopf. Ich könnte immer noch viele Dinge anstellen. Ja, aber wegen dem sind wir ja nicht da, oder? Ich weiß nicht, ob irgendjemand hat gesehen, was heute das Thema ist. Wir sind mitten in der Adventszeit, so habe ich es auch ein bisschen ausgerichtet in diese Richtung. Und der Titel ist Gott hebe das Wort und ich habe da haltet Wort und ich habe einen Bibeltext gedacht, muss ich euch doch vorlesen, der wird euch brennend interessieren, der wird euch faszinieren, der wird euch einnehmen. In Matthäus 1 gibt es ganz viele spannende Worte. Also da heißt es zum Beispiel, dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, einem Nachkommen des Königs David und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac. Isaac war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Zerach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron. Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Amminadab. Amminadab war der Vater von Nashon. Nashon war der Vater von Salmon. Soll ich noch weiterlesen? wer hat das Verzeichnis schon mehrmals geduldig durchgelesen? Sehr gut. Irgendwie kommt man schon in die Versuchung zu unterbrechen, oder? Und zu sagen, ja, lass ihn sein. Es sind 77 Namen aufgelistet. 77 Namen. Und von Bahnen kennt man vielleicht noch Geschichte. Und dann kann man noch andocken und kann noch sagen, okay, ja, genau, den kenne ich. Irgendetwas weiß ich noch über den. Aber es ist schon eigentlich viel spannender, wenn man würde alle 332 Prophezeiungen, die über den kommenden Messias sind ausgesprochen worden, zusammentragen und sie lesen. Weil das Spannende daran ist, erstens mal, was ist gesagt worden, wenn, von wem und wo. Und zweitens, wenn hat es sich erfüllt, wenn und wie, in wem. Das ist natürlich viel spannender. Und in Bezug auf die Weihnacht und für die Ankunft von Jesus gibt es also ganz außergewöhnliche Prophetien, die Menschen haben gemacht, Jahrhunderte vor seiner Geburt. Und das Geniale daran ist, also jetzt, ich werde es mal deutsch und deutlich aussprechen, das sind keine Fake News. Das ist gesichert. Und das ist das Lässige daran. Ich muss sagen, ich weiss, den Glauben kann man nicht beweisen. Aber der Glauben an Gott hat ein gutes Fundament. Hat irgendjemand schon mal jemals etwas von der Rolle von Qumran gehört? Die Qumran-Rolle, die sind 2000 Jahre und mehr alt. Und was ist das Faszinierende daran? Sie enthalten fast den ganzen Text von deinem Buch Jesaja, wo du in deiner Bibel hast. Und das Geniale daran ist, wenn du den Text anschaust, das haben sie gemacht, sie haben natürlich theologisch vergleichen und haben sich gesagt, jetzt finden wir hunderte von Fehlern. Oder die moderne Bibel kann ja nicht stimmen, die ist doch einfach irgendwie zusammengebastelt von irgendwelchen Wirrköpfen. Wo sie haben versucht zu erklären, zu vergleichen und anzuschauen, haben sie festgestellt, dass 99% vom Text, wo sie auf diesen 2000 Jahre alten, langsam zerfallende Papierrollen gefunden haben, dass der zu 99% übereinstimmt mit dem Jesaja-Text, den du in deiner Bibel hast. Praktisch fehlerlos über einen unfassbar langen Zeitraum ist das Wort erhalten geblieben. Und darum ist es so spannend, weil der Jesaja einige von den faszinierendsten Aussagen macht über Jesus. Ein bisschen angeschlagen. Und das Geniale ist, dass der Jesaja selber 700 Jahre bevor Jesus geboren ist worden, gewirkt hat und die Sachen ausgesprochen hat, wo man dann aufgeschrieben hat und immer wieder kopiert hat, minutiös und überliefert hat, Jahrhundert für Jahrhundert, Generation für Generation. Und das Geniale daran ist, dass wenn man sagen kann, dass es so ein altes Buch zu 99% übereinstimmt, wo so lange überliefert ist worden, dann können wir dem Rest vom Buch auch vertrauen. Das sind keine Fake News. Und was dort drin steht, ist einfach phänomenal. 700 Jahre, bevor Jesus geboren ist worden. Wir beziehen all die Prophezeiungen heute auf Jesus, weil sie sich auch einmalig erfüllt haben, nur in ihm. Dort steht in Jesaja 7,14 zum Beispiel, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Oder Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. In Jesaja 42, Vers 7 heißt es über den kommenden Messias: Dadurch sollst du den Blinden die Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die in Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen. In Jesaja 53 heißt es, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und das letzte Zitat, es gibt Dutzende da davon, 332 Aussagen, sagt man. Zwar wies man ihm ein Grab unter den Sündern zu, doch er wurde in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war, Jesaja 53, 9. Das sind alles nur Jesaja-Texte. Die 700 Jahre, bevor der, der all das in sich erfüllt hat, all das in sich vereint hat, ist geboren worden an unserer Weihnacht. Wenn wir das, also wir feiern es natürlich nicht genau zu seinem Geburtszeitpunkt. Aber es war Jesus, in dem sich das erfüllt hat. Und da muss ich einfach sagen, Leute, unser Glaube hat ein gutes Fundament. Also ein sehr gutes Fundament. Und es ist, obwohl es einfach Glauben bleibt, ist es ein gutes Fundament zu wissen, dass Gott sorgt für sein Wort über so lange Zeit und dass wir Vertrauen darin haben. Was mich fasziniert auch am Ganzen ist, das sind Jahrhunderte dazwischen, Jahrtausend, wenn man das so zusammenrechnet, zwischen diesen einzelnen Prophezeiungen. Und nicht nur das, es sind lauter verschiedene Leute. Das sind Hirten gewesen, das sind Priester gewesen, das sind Könige gewesen und das sind Politiker gewesen, die Aussagen gemacht haben und das sind Propheten gewesen, die Aussagen gemacht haben. Querbeet durch die ganze Gesellschaftsschicht durch, querbeet durch die Regionen durch, haben die Leute so prophetisch geredet über den Messias, der wird kommen. Und der Zeitraum, mindestens 800 Jahre, umfasst den Zeitraum, wo prophezeit wurde. Eine unfassbare Zeit, 800 Jahre, wie alt kann man heute werden? Vielleicht 80, 90, 100. Es ist ein kurzer Windhauch im Verhältnis zu dem, wie lange Gott Geschichte geschrieben hat und prophetisch geredet hat über den, den er senden wird. Und dann sind 400 Jahre lang Schweigen gekommen. Finde ich auch verrückt. 400 Jahre lang keine prophetische Rede. Nichts mehr, was irgendwie ist aufgeschrieben worden. Schweigen von Gott 400 Jahre. Halt das mal aus. Ja, ich halte das keine Wochen aus. Ehrlich. Wenn ich Gott nicht höre, dann habe ich Stress. Und was mich auch fasziniert ist, es sind immer 14 Generationen gewesen, die vergangen sind, jeweils ohne dass ein Erlöser ist gekommen. Also die 14 Generationen sind hier abschnittweise schön eingeteilt, wenn die Bibel lesen, also vom Abraham bis David, in dem ganzen Stammbaum hin, vom Abraham bis David, 14 Generationen, vom David bis zur babylonischen Gefangenschaft, 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus, 14 Generationen. Keine Angst, das ist kein Geschichtsunterricht heute Morgen. Aber ich wollte etwas damit aufzeigen und ich glaube, Gott will uns auch etwas damit sagen heute Morgen. 14, 400 Jahre Schweigen, 800 Jahre Prophetie, 2000 Jahre alte Schriften, Hirten, Könige, Politiker, Propheten, unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeiten und Regionen. Wisst ihr, was ich glaube, was Gott uns will sagen mit so etwas, mit so einem Geschlechtsregister, das ein bisschen langweilig aussieht? Und mit so viel Geschichte, was er uns sagen will. Er will sagen, ich weiß, was ich mache. Gott weiß, was er tut. Gott hat immer einen Plan. Wir haben es gesungen. Gott hat immer einen Plan. Ich weiß nicht, wie viele Überraschungen du in deinem Alltag erlebst. Ich bin ständig überrumpelt wegen irgendetwas. Und oft auch überfordert, aber das, was ich erlebe, dort, wo ich Kontrolle nicht habe, dort, wo ich überfordert bin, dort, wo ich überrascht bin. Wenn ich das anschaue, was ich vorher alles aufgezählt habe, dann sage ich mir, aber Gott hat es im Griff. Ich will nicht von dem, was ich erlebe, auf Gott schliessen und denken, nur weil ich etwa die ein bisschen Chaos habe, hat Gott auch ein Chaos mit mir oder mit dieser Welt oder diesen Umständen oder in dieser Zeit, wo wir gerade drin stecken. Gott hat kein Problem mit dieser Zeit, weil er hat immer einen Plan. Er hat es unter Kontrolle. Gott hat das alles gesehen und hat das alles schon überwunden und uns fähig gemacht, das zu überwinden. Wisst ihr, das alles, was uns trifft, sagen wir es mal so, alles, was uns begegnet in unserem Alltag, was uns herausfordert, all das, was Gott zulässt, das bedeutet gleichzeitig, dass Gott uns zu allem das zutraut, das zu überwinden. Und es bedeutet gleichzeitig, dass Gott dir und mir schon die ganzen Ausrüstungen und Waffen und Möglichkeiten gegeben, um das zu bestehen, um das durchzustehen. Und nicht nur irgendwie so einigermaßen, sondern einen Sieg daraus herauszuziehen. Gott hält das Wort, heisst es für mich auch. Gott haltet Wort. Das ist eine halbe Ewigkeit, auf Schweizerdeutsch gesagt. Eine Ewigkeit ist viel länger. Und halbe ist auch viel länger als die 2-3'000 Jahre, die er prophetisch geredet hat. Aber es dauert eine halbe Ewigkeit gefühlt, bis sich erfüllt hat, was er hat gesagt. Gott selber hat die erste prophetische Aussage Adam und Eva und dem Satan gegenüber gemacht im Garten Eden. Und zwar in dem Moment, wo Adam und Eva in Sünde gefallen sind, und die ganze Geschichte aufgeflogen ist. Und in dem Moment hat Gott dem Teufel gesagt, und ich werde ein Nachkommen von dieser Frau setzen, den du zwar in die Fersen schickst, aber du wirst ihm den Kopf zertreten. Das war der Messias. Er ist zwar am Kreuz gestorben, das war der Stich in die Fersen, aber der Sieg am Kreuz war vollkommen. Totale Entwaffnung, totaler Sieg. So hat er ihm den Kopf zertrampt. Gott selber hat die erste prophetische Aussage gemacht. Und was Gott spricht, geht in Erfüllung. Es ist eine extrem lange Zeit. Ein extrem langer Zeitraum heisst für mich, Gott haltet Wort. Und dann das Dritte, Gott braucht uns, braucht ganz gewöhnliche Leute. Wir haben gerade vorhin gesungen, dass wir wollen, die sind, mit denen Gott Geschichte schreibt. Singt sich so gut da hin. Singt sich so gut da hin. Und ich liebe es, das Lied zu singen. Aber ich habe auch jedes Mal heisse Ohren, wenn ich merke, ich stehe im Migros, am Blumenstand, kaufe Blümchen für meine Frau und Gott fängt an zu reden für die Person nebenan. Wow, komme ich heisse Ohren über. Dann will ich Geschichte schreiben. Und dann singe ich nicht mehr so laut innerlich, sondern dann pfeift es höchstens einen Moment lang, bis ich es dann endlich geschafft habe, den Schritt zu tun. Und genau das ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, ich bin nicht nichts in dem Moment. Ich bin nicht zu wenig in dem Moment. Ich bin nicht zu klein, ich bin nicht schwach und ich bin nicht zu fehlerbehaftet in dem Moment, um von Gott gebraucht zu werden, um jemand anderem irgendwie zu dienen, auf irgendeine Art und Weise. Wir müssen unbedingt uns festhalten daran, dass Gott geredet hat über die Jahrtausende hinein, durch Leute, die einfach waren wie wir und die gleichen Fähigkeiten hatten wie wir und die vor allem in der gleichen Kraft haben geredet, wie wir sollen dienen, in der Kraft vom Heiligen Geist. Es ist keine andere Kraft, es ist kein anderer Schlüssel, es gibt kein anderes Geheimfach irgendwo in der göttlichen Schublade, wo wir noch herausfinden müssen, Gott hat uns alles gegeben, um zu dienen können, wie die damals, die die prophetischen Aussagen gemacht haben, für uns auch. Das Vierte ist, was ich sehe, Gott zieht einen Plan durch. Und nichts kann ihn aufhalten. Wenn ihr die Geschichte verdichtet lesen würdet, würdet ihr feststellen, dass mehrfach eine Morderei hat stattgefunden an Kind, um den Plan von Gott zu verhindern. Dass mehrere Kriege haben stattgefunden, um den Plan von Gott zu verhindern. Dass mehrere Leute in Sünde sind gefallen, währenddem, dass sie den Plan von Gott hätten sollen erfüllen. Dass sie schwach geworden sind und dass sie versagt haben, währenddem sie den Plan hätten sollen erfüllen. Es hat Hindernis um Hindernis gegeben. Das ganze Volk Israel ist verschleppt worden in eine komplett andere Nation, die es nicht hergehört hat. Und die Nation hat nur einen Plan gehabt, das Volk assimilieren, das heisst ihren Glauben, ihre Gesinnung, ihre Kultur, die sie haben, mit Gott zu vernichten und zu integrieren in ihr eigenes Denken, ihren eigenen Glauben. Also den Glauben zu zerstören und einen anderen Glauben einzupflanzen. Das war nicht nur in Babylon der Fall, das war auch schon in Ägypten der Fall, in dieser Sklaverei, wo sie umgeben waren von diesen ägyptischen Göttern. Das sind so viele Versuche geschehen, um das zu verhindern, was Gott geplant hat und umzusetzen. Und keiner ist gelungen. Keiner. Gott zieht seinen Plan durch. Es gibt nichts, was ihn aufhalten kann, wenn er beschlossen, gesprochen hat. Nichts. Und was ich auch cool finde, ist, das Fünfte ist, Gott ist einfach treu. Ich meine, wenn er uns gegenüber treu ist, ist das schön. Die erste Treue, die ich aber bei Gott sehe, ist zu seinem eigenen gesprochenen Wort. Ich habe es gesagt und so mache ich es. Wer von uns kann das schon bei allem über sich sagen? Ich habe es versprochen und ich habe es gehalten. Gott ist nicht wie wir. Er haltet, wann er verspricht. Er ist seinem eigenen Wort gegenüber gebunden, gefesselt, verpflichtet. Und das ist die stärkste Kraft, um das zu füllen. Unsere Liebe, seine Liebe zu uns auch, zu 100%. Aber zuerst ist es seinem eigenen Wort gegenüber treu. Und sechster, Gott verliert nie den Überblick. Es geht ja auf Weihnachten zu, oder? Ha, haben wir schon alle Geschenke? Ah, wir müssen keine Geschenke, ich bin so froh. Wir haben abgemacht, es gibt keine Geschenke. Aber ich habe so viele Jahre erlebt, wo ich so einen Hammerstress hatte. Und wenn ich dann mein Geschenk posten für meine Frau oder für die Kinder einen Auftrag hatte, dann ist es mehr als einmal vorgekommen, dass es dummerweise genau an diesem Tag geschneit hat. Alle Parkplätze waren besetzt. Wenn ich im Laden war, war genau das Geschenk ausverkauft. Und ich bin in ein Zeug gekommen, weil ich eine neue Idee haben musste. Und ich und Geschenkideen. Das ist 40 Grad im Schatten und Schnee, oder? Also es geht irgendwie gar nicht. Und dann ist das geplante Geschenk, das geht ins Wasser. Man muss eine Alternative finden. Man kommt in die Schweiz und man hat ein Problem damit. Das passiert Gott nie. Das passiert Gott einfach nicht. Er würde nie den Vater verlieren. Er wäre nie nicht kreativ. Er wüsste nie, wie sein Ziel umsetzen. Und wenn ich das so zusammenfassen möchte, der Impuls von der Ermutigung, den ich heute Morgen geben möchte, damit, dann möchte ich euch einfach einladen, euch bewusst zu entscheiden, Gott zu vertrauen. Wirklich. Wirklich. Täglich. Immer wieder. Egal was ist, genau das, was ist. Genau das, was kommt. Genau das, was dich durcheinander macht. Genau dort, wo du meinst, ich habe Kontrolle nicht, oder Gott hat Kontrolle nicht, genau das Gegenteil von dem zu machen, was normalerweise so in dem menschlichen, enthusiastischen oder gestressten, ängstlichen Impuls würdest machen, nämlich loshetzen und studieren und dich verkrampfen und schwitzen und brüllen oder was weiß ich, loszulassen und sagen, ich vertraue dir, Herr. Ich entscheide mich, ich vertraue dir, Herr. Sagen, ich weiß, ich mag es gerade nicht im Griff haben, aber du hast es im Griff, Herr. Und ich spreche das aus, du hast es im Griff, Herr. Und ich proklamiere das, du hast es im Griff, Herr. Ich lade euch ein, bewusst, angesichts dieser Geschichte mit so vielen Menschen, so viel Zeit, die vergangen ist, so lange Schwiegenphase von Gott und so lange Warten auf die Erfüllung der Verheißung, lade ich euch ein, entscheidet euch, Gott zu vertrauen, weil es wird kommen. Es wird geschehen. Gott wird reagieren. Gott wird aufstehen und tun. Und gerade dann, wenn er schweigt, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass er nichts macht. Und gerade dann, wenn man nicht sieht, dass er etwas am Machen ist, ist das auch kein Zeichen dafür, dass er nichts macht. Obwohl wir wissen, dass Gott ein redender und ein sich offenbarender Gott ist, der mit uns zusammenarbeiten will und er es geniesst, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er geniesst es, uns zu stärken und zu trösten. Und weil er will durch uns Wunder tun, gibt es in dem Ganzen innen eins, zwei Aber. Und das erste Aber ist, Gott ist zeitlos. Gott hat ewig Zeit. Auch wenn du sagst, aber ich habe keine. Gott hat ewig Zeit. Sein Handeln darf Zeit brauchen. Das ist das Erste aber. Das Zweite ist vielleicht, Gott ist souverän. Gott darf dann das machen, was er dann machen will. Und nicht dann, wenn wir meinen, das sollen machen. Leute, ich rede jetzt nicht von diesen Dingen in erster Linie, wie ich bete jetzt um Heilung für dich. Also dort gehe ich voll genau so rein, jetzt und sofort. Ich habe aber auch keinen Stress, wenn ich nach 3-4 Mal beten muss, sage ich ja vielleicht morgen. Ich kann das loslassen, weil er ist in Verantwortung. Weil er treu ist. Weil er wird wirken. Kann ich es loslassen und muss nicht sagen, aber jetzt unbedingt, sonst bin ich stinkig auf dich. Das muss ich nicht. Ich gehe genauso rein ins prophetische Reden. Jetzt würde ich gerne ein Wort empfangen, Herr, für die Person. Ich gehe genauso rein für ein Wort von der Erkenntnis und so weiter. Natürlich in erster Linie jetzt, sofort. Weil wenn die Not gross ist, ist sie da, dann spürst sie, dann drückt sie. Und trotzdem ist da auch innerlich immer ein Schritt hinter und sage, Gott, du bist Gott. Und ich lade dich Gott los. Du bist souverän. Und ich kann mit dem Aber leben. Und das Dritte aber ist, Gott muss nicht auf jede Rücksicht nehmen dabei und er muss nicht immer auf alle Gefühle Rücksicht nehmen von uns. Stille im Raum. Gott muss nicht, wir sind so ein übertriebene, nicht Gefühl wollen verletzen vom Nächsten Gesellschaft geworden. Wir sind so enorm angepasst, dass es schwierig wird heutzutage im Umgang miteinander. Weil jedes Müpfli schon verletzend ist, oder? Und wie viel Mühe haben wir denn erst recht mit einem Gott, der sagt, nicht jetzt, in 30 Jahren. Bäm, 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 bäm. Gott muss nicht auf unsere Gefühle Rücksicht nehmen. Weil er Gott ist. Wenn und wie und warum er denn oder erst dann handelt oder warum er den braucht und nicht mich oder durch den zu mir reden und nicht durch diesen, den ich viel lieber habe, ist völlig seine Sache. Wenn wir das nicht schaffen, uns zu lösen von dem Gedanken, es muss jetzt immer sofort und gerade sein, kommen wir in Konflikt mit unserem Gott, weil er sagt, ich habe Zeit. Ich mache es, wenn ich es will. Und ja, ich spüre dich, ich segne dich, ich liebe dich, tröste dich, aber nicht heute. Er muss es auch nicht alles erklären. Darum heisst es ja Glauben. Darum ist Glauben Glauben, weil es ein Mysterium drin gibt, wo genau so soll sein. Es gibt eine Zone, die ist gesperrt für uns. Damit wir Glauben können üben. Hallo? Das muss ich mir selber immer sagen. Gott erklärt mir's. Ich höre. Aber das ist Glauben. Es gibt einen Bereich, wo wir lernen sollen, zu vertrauen, wo wir nicht sehen. Damit wir Glauben leben und lernen können. Und wir leben in dieser Spannung. Einerseits haben wir gewaltige Offenbarungen und enorme Wahrheiten auf unserer Seite und Zusagen von Gott. Und andererseits haben wir x Geheimnisse. Und mir dunkt es manchmal, je mehr Offenbarung das wir haben, desto mehr Geheimnisse tun sich wieder auf. Und das umgibt Gott einfach. Und er hat nicht einmal einen Stress damit, das zu erklären. Sondern er sagt, es ist einfach so. Lebt damit. Oder eben nicht. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott uns das zutraut, die Spannung auszuhalten. Ich glaube, dass Gott uns zutraut, in dieser Spannung zu leben, ohne zu verzweifeln. Weil, wenn ich die Geschichte anschaue, von all diesen Leuten, die über so lange Zeit die Erfüllung nicht gesehen haben, und sie sind Gott trotzdem treu geblieben. Darum heisst es im Hebräerbrief, sie sind Glaubenshelden gewesen, weil sie nicht gesehen haben, was, wenn, wie sich erfüllt hat. Und sie sind trotzdem Gott treu gewesen. Sagt mir da, die haben das ausgehalten. Und die haben nicht das Neue Testament gehabt. Die haben keinen Heiligen Geist gehabt als Beistand, wie wir ihn haben. Die haben nicht eine Taufe im Geist gehabt. Die haben nicht Sprachen gehabt, wo sie können beten drin und sich selber ermutigen, wie wir es haben. Und so weiter. Und wenn die das haben können, kann ich die Spannung auch aushalten. Und ich glaube, wir können sie aushalten, wenn wir in allererster Linie auf dem ganzen Weg immer zuerst bei jeder Herausforderung die Gemeinschaft mit Gott vertiefen. Eben nicht ins Wegdrehen, sondern auf ihn zugehen und sagen, ich habe dich einfach gern, ich brauche dich, ich umarme dich, ich heb dich fest, ich suche dich, ich brauche deine Nähe. Hey, ich bin vor dir und ich lege dir mein Herz her. Nimm mich ein. Sodass sein Wesen uns mehr erfüllt als die Werke, die er tut. sodass sein Wesen uns mehr erfüllt als die Werke, die er für uns tun soll. Amen. Zweitens, ich vertiefe Gemeinschaft mit den anderen, die mit mir zusammen den Glauben teilen. Es ist einfach so genial, können zusammenzuhocken und zu sagen, wow, hey, ich brauche eine Ermutigung. Ich warte schon so lange auf die Erfüllung oder auf das Eingreifen von Gott und andere für mich beten und mich segnen. Es ist so genial, mit euch zusammen da zu stehen und zusammen zu singen, dass wir berufen sind für die Zeit und dass wir bereit sind, wenn Gott die Welt auf den Kopf stellt, dass wir ein Teil davon sind. Es ist viel besser als alleine. Viel besser. Für mich ist Kirche genau das immer wieder, was sie so Besonderes macht. Wir treffen uns als Familie von Gott und wir tun uns unbewusst miteinander vereinen und unterstützen währenddem. Auf dem Weg, wo wir darauf warten, dass sich Dinge erfüllen, auf die wir schon lange warten. Und das ist viel besser miteinander als allein. Eigentlich müsste ich jetzt Damen sagen. Ja. Ich glaube, ich bin auch am Ende. Ich will euch einladen. Ich habe mir das selber wirklich immer wieder zu meinem eigenen Training gemacht. Und ich habe schon ein paar so Zeiten durchgemacht, wo ich mich gefragt habe, wo Gott ist, wenn er füllt sein Wort. Ihr wisst, dass ich ganz bewusst aufstehe und sage, Herr, ich lasse mich nicht jagen von dem. Ich lasse mich nicht abbringen von meiner Beziehung zu dir, von dem. Ich lasse mein Vertrauen nicht fahren, dass du einen Plan hast von dem. Ich stand jetzt vor dir und ich proklamiere. Und Teufel, wenn du da bist, du sollst es hören. Gott hält Wort. Gott ist treu. Du hast einen Plan für das. Du wirst mehr helfen, als Ziel kommen. Und so weiter und so fort. Ich lade euch ein. Wir werden miteinander ein Worship-Gebets, Segnungs-Gebetsphase machen. Gerade jetzt. Ich lade euch ein, dass ihr bewusst das aussprecht, dass ihr euch entscheidet, Gott zu vertrauen. Genau über diese Dinge, die euch gerade jagen wollen oder die unkontrollierbar erscheinen. Und dass ihr die Dinge in Gottes Hand gebt und sagt, Herr, du bist es, du thronst über dem, du herrschst. Und ich spreche deinen Sieg aus darüber und ich vertraue dir und ich bleibe dran. Was in euren Herzen fließt, auch vielleicht vom Heiligen Geist her, macht es fest über diese Situationen, die euch konkret in den Sinn kommen. Wir haben wieder Zeit hinter dem Tannenbaum, sieht man es fast nicht, das wird noch spannend. Für die, die um den Tannenbaum herumgehen wollen. Wir haben wieder ein Gebets- und Segnungsteam da. In besonderer Art und Weise sind sie offen gerade auch heute für Pärchen, die sich segnen lassen, die Ermutigung empfangen wollen. Auch die, die denen super gut als Pärchen gehen, dürfen dort hinterher gehen. Sie sagen noch mehr, Herr. Noch mehr, Herr. Ihr dürft gerne darüber gehen und für euch beten lassen. Das Team wird bereit sein. Lasst uns eintauchen in das, die nicht irgendeine Not haben oder eine Situation haben, die sie von Gott mitbringen, dürfen einfach in Worship eintauchen. Die dürfen sitzen, dürfen stehen, fühlt euch frei dort drinnen, dürfen versinken in Gottes Gegenwart, was auch immer. Der Raum soll da sein, denn wir sitzen Gott zu Füßen. Vater, ich danke dir für dein Reden heute am Morgen. Ich danke dir für dein Reden über so lange Zeit, Herr. Danke. Danke, Herr, du hast es in der Hand, du hast es unter Kontrolle. Und Herr, ich will dir bekennen, will dir neu sagen, ich habe manchmal das Gefühl, du hast es nicht im Griff, aber ich entscheide mich zu glauben, du hast es im Griff. Ich will mich nicht ablenken lassen von dem, was um mich geschieht oder was in mir los ist, sondern ich will auf dich schauen, wie treu du zu deinem eigenen Wort bist schon immer gestanden und so wirst du auch heute treu dazu stehen. Danke, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, Herr. Amen.